Mit einer so kostbaren Gegenwart, die so spürbar ist, die so nah ist. Jesus, wir preisen dich, dass du hier bist. Wir preisen dich für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir preisen dich, dass du real bist, dass du uns nah bist, dass du uns bereit bist, zu dienen, zu helfen und voranzubringen. Herr, wir danken dir für dieses Bibelstudium jetzt. Wir danken dir für dein kostbares Wort, das Kraft genug hat, wirklich uns Klarheit zu geben, uns Motivation zu geben. Wir sagen dir, Jesus, wir strecken uns danach aus, etwas von dir zu empfangen. Oh, wir strecken uns aus danach, von dir wirklich verändert zu werden. Herr, wir bekennen, wir sind nicht fähig, uns selber nach vorne zu bringen. Wir sind noch nicht mal fähig, von uns heraus das zu wollen. Aber wir wollen, wollen und du hilfst uns, du wirkst in uns das Wollen und das Vollbringen. Halleluja. Und so beten wir, Herr, für uns, für dieses Seminar, für dieses Bibelstudium. Wir beten für uns und für die, die über Video das studieren werden und sehen werden, dort zu Hause, wo auch immer. Oh, wir beten, dass der Geist der Weisheit, der Geist der Offenbarung, der Geist der Autorität und der Kühnheit auf uns kommt, dass wir unsere Position verstehen und dass wir alles ergreifen, was du uns anbietest und dass wir mutig vorangehen und beginnen, das umzusetzen in die Tat und gehorsam werden deinem wunderbaren Befehl gegenüber. Herr, wir danken dir jetzt für heute Abend. Wir preisen dich, wir rühmen deinen Sieg. Halleluja, über unserem Leben und über unsere Zukunft. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Nehmt bitte Platz und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil dieser Serie, dieses Studiums Botschafter an Christi Stadt. Ich möchte auch noch mal die begrüßen. Herzlich willkommen, die ihr über Video das sehen könnt und teilhaben könnt. Ich bin so begeistert über die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Man braucht nicht zu reisen, man schickt ein Video hin. Und trotzdem ist das Wichtigste an Botschaft erst einmal da, sicherlich ist nicht dasselbe wie persönlicher Kontakt, aber immerhin, was die Botschaft angeht, das ist fantastisch, was da möglich ist. Und wir sehen ja schon gewaltige Auswirkungen, die jetzt schon nach einer so kurzen Zeit unseres Dienstes einfach da sind. So, wir studieren Botschafter an Christi Stadt, das war die Kernstelle, von der wir ausgegangen sind. Paulus sagt im 2. Korinther, Kapitel 5, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter an seiner Stelle. Das heißt, wir wählen das nicht, wir müssen uns nicht nochmal extra entscheiden, das zu werden. Wir sind es schon, sobald wir Jesus angenommen haben, sind wir in Christus, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, es wird höchste Zeit herauszufinden, was es eigentlich bedeutet. Wenn du eine neue Stelle antrittst, du heraus, was wird eigentlich von dir verlangt hier? Was wird erwartet von dir? Was sind die Anforderungen, die an dich gestellt werden, damit du möglichst schnell einfach da hineinwächst und diesen Anforderungen dann auch eben nachkommen kannst? Wenn wir Stellvertreter von Jesus sind, dann ist völlig ganz klar und einleuchtend, dann müssen wir herausfinden, haben wir letztes Mal schon gesagt, was hat denn Jesus getan? Und dann wissen wir, was wir zu tun haben. Und wir haben festgestellt aus dem Worte Gottes, dass er, und wir gehen am besten noch einmal zu einer dieser Beschreibungen, Matthäus 4 nehmen wir mal, wir könnten auch viele, viele andere Passagen nehmen, die schreiben, die eine Zusammenfassung geben über seinen Dienst. Und dort sehen wir, Jesus beruft Jünger, er rief sie, Vers 21, B, dann verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten Jesus nach. Jesus hat sie gerufen, sie folgen ihm nach. Und dann sehen wir, wo sie dann landen. Jesus ging umher im ganzen galiläischen Lande. Das heißt, die er berufen hat, weil sie ihm nachfolgten, gingen mit. Sie waren also auch dabei. Wie er umherging, sie sahen, wie er umherging. Und er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich. Und soweit sind wir das in der ersten Lektion gekommen, dass Jesus eine einzige Botschaft hatte und das war das Reich Gottes. Das war nicht eins seiner vielen Themen, er hatte überhaupt nur ein Thema, das Reich Gottes. Davon hat er gesprochen, das war seine Botschaft. Er kam auf die Erde, natürlich in allererster Linie, um zu sterben für uns, stellvertretend am Kreuz, aber er kam auch, um die Botschaft zu bringen des Reiches Gottes, also des Lebensbereiches, wo Gott lebt, wo Gott regiert, wo sein Wort, sein Wille maßgebend ist. Und er kam in diese finstere Welt, um davon zu reden und zu lehren und zu predigen. Es gibt ein anderes Reich und das ist das Reich Gottes, wo Gott regiert und all das, was Gott eben ist, Güte und Freundlichkeit und Liebe und Freiheit und Gesundheit und Kraft und Geborgenheit und Stärke und so weiter und so weiter. All das ist ausgebreitet und regiert und lebt und ist zu spüren und zu finden in dem Reiche Gottes. Das ist, was Jesus gesagt hat. Er hat das Reich Gottes verkündigt. Überall, immer wieder, wenn wir durch die Evangelien gehen, sehen wir, das war sein Thema und wir haben das ausgiebig schon behandelt in der ersten Lektion. Und wenn wir dann weitergehen, dann sehen wir, dass er mehr getan hat, als nur eine Botschaft zu bringen. Er hat eine Botschaft gebracht und er hat etwas ganz Bestimmtes getan. Nämlich, hier heißt es ja dann weiter im zweiten Teil von Vers 23, er heilte alle Krankheit und alle Gebrechen im Volk. Wir müssten das genauer ausdrücken und sagen, alle Arten von Krankheit und von Gebrechen. Diese Bibelstelle besagt nicht, sonst stünde sie in krassem Widerspruch zu vielen, vielen anderen Passagen, dass Jesus zu seiner Zeit alle Kranken geheilt hätte, die es zu seiner Zeit in seinem Land gab. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt sehr wohl, dass er alle die heilte, die zu ihm kamen wegen Heilung. Das sagt die Bibel. Da ist nicht ein einziger, den du finden kannst in den Evangelien, der Heilung haben möchte, der zu Jesus kommt und der abgewiesen wurde, weil Jesus irgendwelche frommen Ausreden hätte. Das ist noch nicht deine Zeit oder du musst noch demütig werden, trag die Krankheit, mein Sohn, geh in Frieden oder irgend so ein Quark. Sondern er hat jeden, der kam zu ihm wegen Heilung, geheilt, sagt das, sagt die Bibel. Er heilte, und nicht nur das, sondern hier heißt es dann auch weiter, sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Plagenbehaftete, die Besessenen, die Mondsüchtigen, Gichtbrüchen, und er machte sie gesund. Und es folgte ihm nach viel Volks aus Galiläa, aus den 10 Städten von Jerusalem, aus dem jüdischen Lande und von jenseits des Jordans. So, warum hat Jesus das getan? Warum hat Jesus geheilt? Warum hat er nicht nur die Botschaft gebracht? Weil er es für notwendig erachtet hat, die Botschaft zu demonstrieren. Heilung ist Teil des Reiches Gottes. Heilung ist der Wille Gottes. Befreiung und Freisein ist der Wille Gottes. Jesus hat nicht nur die Botschaft vom Reich gebracht, sondern er hat diese Botschaft demonstriert, bewiesen, dargelegt, mit Taten unterstrichen. Das ist, was er überall getan hat, wo er hinging. Und weil seine Botschaft von dem Reich Gottes eine Herausforderung war auf das Reich Satans, das über die Menschen herrscht, sagt die Bibel. Satan ist Gott dieser Welt und er bringt das, was er eben nur zu bringen hat, Fluch und Belastung und Armut und Krankheit und Mangel und Verzweiflung und so weiter und so weiter. Die Botschaft vom Reich Gottes ist also praktisch eine Antibotschaft für die bestehenden Verhältnisse, eine Herausforderung gegenüber Satan. Und weil die Menschen von Anfang an nichts anderes als Leid kennen und weil sie so gewohnt sind, in solchen Bahnen zu denken, Krankheit und Leid und Schwierigkeiten und Not und Unfreiheit und Zwänge gehören zum menschlichen Leben hinzu. Darum hat Jesus die Botschaft vom Reich Gottes auch plastisch ihnen nahegebracht, um zu zeigen, Gott ist wirklich gut, Gott hat wirklich Kraft. Und er ist nicht nur ein Gott der frommen Worte und des Vertröstens. Ja, haltet nur aus einige Jahrzehnte, dann ist alles vorüber. Ich bete, dass er viel Kraft hat, dass er gut durchkommt. Macht's gut. Nein, Jesus hat getan, was der Wille Gottes war. Wer immer wollte, wer immer das wollte. Er hat die Gebundenen freigesetzt. Und somit war sein Dienst an den Menschen ein Kampf gegen Satan. Das Wort Gottes sagt, Jesus ist gekommen, dazu ist hier der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Sein Dienst an den Menschen ist gleichzeitig ein Dienst gegen Satan und gegen die Kräfte der Finsternis. Es ist ein Kampf. Es ist eine Schlacht, die er geschlagen hat. Und ich persönlich bin davon überzeugt. Heute, nicht immer war ich davon überzeugt. Habe das nicht so gesehen, so in den ersten Jahren. Ich hatte keine klare biblische Sicht von Jesus. Ich hatte mehr so eine religiöse Vorstellung so von einem Jesus, der gar nicht mehr mit den Füßen auf den Erden ist, der nur so schwebt und ganz zart und leise spricht. Aber Jesus in der Bibel wird uns anders dargestellt. Er war ein Mann, er hatte Mumm in den Knochen, er nahm eine Geißel und hat öffentlich gezeigt, was er von diesem religiösen System hält und hat den Tempel gereinigt von diesem ganzen, von dieser ganzen Marktschreierei, die da stattfand. Und er hat hinterher nicht über seine Lieblosigkeit Buße getan, sondern er hat den Zorn Gottes über diese elende Pervertierung von göttlichem Leben oder Leben mit Gott einfach bloßgestellt. Und er ist sehr radikal gewesen darin. Und er war noch radikaler, wenn es um die Werke des Teufels ging. Ich glaube, er war wirklich wie ein Löwe erfüllt von einem Zorn gegenüber den Werken des Teufels. Und wo er hinkam, wenn er auch noch so zart und freundlich und liebevoll zu den Menschen war. Aber was die Werke Satans anging, er war mit einem unwahrscheinlichen Eifer erfüllt, die kaputt zu machen, wo er sie nur antraf. Und weil er diesen Eifer hatte, diese Konfrontation, darum passiert es, wenn nur Jesus auftauchte irgendwo, dass schon mitten in der Synagoge im Gottesdienst, stell dir mal vor, welche Störung der Ordnung, die dämonischen Geister anfingen zu schreien mitten im Gottesdienst. Können Sie das nicht hinterher tun, wenn es um Befreiung dann im Nebenzimmer geht? Mitten im Gottesdienst, also das stört doch die Liturgie, haben die bösen Geister geschrien. Was haben sie geschrien? Bist du Sohn Gottes? Bist du gekommen vor der Zeit, uns zu quälen? Ja, war seine Antwort. Genau dazu ist er gekommen, um die bösen Geister zu quälen. Das ist der Jesus der Bibel. Du brauchst ein ganzes, rundes und klares Konzept. Nicht nur seine liebevolle, sanfte und freundliche Seite zu den Menschen, sondern du musst auch die andere Seite haben. Er war motiviert von dem Eifer, die Werke des Teufels zu zerstören. Das war, was ihn angetrieben hat. Und er hatte Mitleid mit Menschen, die gebunden waren, die gequält wurden von dämonischen Kräften, von Angst oder die von Stimmen getrieben wurden oder die in furchtbaren Zwängen waren oder was auch immer. Er war motiviert von dem Verlangen, ihnen zu helfen. Und das tat er, wo immer er nur konnte. Er demonstrierte die Botschaft vom Reiche Gottes. Und er hat selber so seine Handlungen interpretiert. Wir sollten das einmal mitverfolgen. Matthäus 12. Geht einmal zu Matthäus 12. Und dort sehen wir, Jesus setzt einen dämonisch gebundenen Menschen frei. Und dann haben die Religiösen nichts anderes zu tun, als ihn zu verdächtigen, dass er mit dem Teufel im Bunde steht. Und er sagt hier etwas sehr Interessantes, Vers 28. Wenn ich die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also das Austreiben von bösen Geistern, so sieht es Jesus, ist ein Beweis dafür, ein offenkundiger Beweis, dass das Reich Gottes gekommen ist. Das Reich Gottes ist stärker als das Reich der Finsternis. Und wenn das Reich Gottes kommt, muss das Reich Satans nachgeben und weichen. So einfach ist das. Und Jesus sagt also, das ist kein peinlicher Zwischenfall, für den ich mich vielmals herzlich entschuldige. Sondern er sagt, Leute, wacht doch mal auf. Das ist der Beweis, dass wirklich das Reich Gottes jetzt hier ist. Dass es da ist. Und es beweist sich als stärker. So die Menschen verstanden, etwas Stärkeres als dämonische Gebundenheit, etwas Stärkeres als Krankheit und als Not und Bedrückung und Verzweiflung ist hier gekommen, etwas Heilsames und Freisetzendes. Und wenn sie seine Worte nicht verstanden, dann haben sie die Ergebnisse, die Taten sehr wohl verstanden. Und so ist wie Jesus auch diese Taten wertet. Geht einmal zum Kapitel 11 und dort sehen wir, Jesus dient und Johannes der Täufer, der die Offenbarung hatte, das ist der Sohn Gottes, das Lamm Gottes. Früher habe ich das irgendwie gar nicht so vom Hocker gerissen. Ich dachte, natürlich, das ist doch ganz klar. Jesus kommt zum Jordan und lässt sich taufen und dann sagt Johannes, also bitte, das ist jetzt das Lamm Gottes. Aber weißt du, du darfst nicht vergessen, als Jesus kam, sah er aus wie alle anderen Menschen. Er hatte nämlich keinen Heiligenschein über sich. Seine Füße waren genauso staubig wie die von anderen Leuten auch. Er war nichts Besonderes äußerlich an ihm. Und wie konnte da Johannes der Täufer wissen von Zehntausenden und mehr von Menschen, die kamen, dass das jetzt derjenige ist, auf den er gewartet hat und den er ankündigen sollte? Nur durch eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Und sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und dann, später, Johannes kommt in Schwierigkeiten, kommt ins Gefängnis und er wird fragend und zweifelnd, ob das alles so richtig war, was er gemacht hat und ob das wirklich Jesus ist. Und er lässt dort, er schickt jemanden hin und seine Jünger lassen fragen, bist du der da kommen soll oder sollen wir eines anderen warten? Und es heißt, Johannes hörte im Gefängnis die Werke Christi. Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Die Werke Christi. Die Werke Christi, die Jesus getan hat, diese Werke sind die Verkündigung des Evangeliums und das Heilen von Kranken und das Austreiben von dämonischen Geistern. Das sind die Werke, von denen er hörte und er sandte dann hin. Und Jesus gibt eine sehr, sehr schöne und einfache Antwort. Er schickt nicht zurück und sagt, mein lieber Johannes, wie kannst du nur zweifeln? Zweifel nicht, glaube nur. Und das ist eine wichtige Botschaft, aber sie hat ihren richtigen Platz. Und Jesus macht ihm keine Vorwürfe wegen seines Unglaubens oder Zweifels, sondern er geht ihm entgegen, hilft ihm und gibt ihm ein Argument, womit er sich selbst die Frage beantworten kann, ist das der verheißene Prophet, der Messias, oder sollten wir einfach einen anderen warten? Geht hin, heißt es dort, sagt Johannes wieder, was ihr höret und sehet. So bei Jesus gab es etwas zu hören und gab es etwas zu sehen. Wenn Jesus diente, gab es etwas zu sehen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gehört hast, dass Menschen sagen, oh, das sollte man nicht tun, öffentlich so über Heilung sprechen oder vielleicht sogar beten für Heilung oder sogar Menschen auffordern, von ihrer Heilung zu berichten. Das tut man so ganz im Privaten, das sollte man gar nicht irgendwie groß draus irgendwie was machen, das gehört gar nicht in die Öffentlichkeit hinein. Und hier im Worte Gottes sehen wir, bei Jesus war etwas zu hören und zu sehen. Und er hat nicht sich Mühe gegeben, das zu verbergen. Es gab etwas zu sehen bei Jesus. Und wir sehen dann später, wenn wir den Fortgang der Entwicklung sehen, dass es auch später noch so war. Jetzt denke ich gerade dran an Pfingsten. Da gab es etwas zu hören und zu sehen. Und Petrus sagt, das, was ihr hört und seht, das ist die Erfüllung der Verheißung. Es gab etwas zu sehen. Was gab es zu sehen? Menschen, die sich so sonderbar benahmen, dass die anderen dachten, die sind betrunken. Das gab es zu sehen. Ja, ist das nicht unanständig? Sollte man das nicht lassen? Ich meine, irgendwo muss ja auch noch die religiöse Form gewahrt werden. Jesus hatte solche Bedenken nicht. Und die Jünger hatten das auch nicht. Sie waren sehr sportlich und kühn und locker. Und haben das, was sie gehabt haben, ausgelebt. Was ihr hört und seht, ja, was gab es zu sehen und zu hören? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der nicht Ärgernis nimmt an mir. So, da sind Menschen, die sogar sich an so etwas Schönem stören. Sogar so etwas Wunderbares, Kraftvolles und Heilbringendes und Heilsames empfinden manche Leute als unpassend. Und Jesus sagt, selig der, der sich nicht daran stört. Die anderen haben große Probleme, können weder das genießen, noch ihre Ruhe behalten. So, Jesus gibt ja eine klare Antwort auf die Frage, ist er der Messias oder nicht? Er sagt, beurteile selbst an dem, was du siehst und hörst. So, wir sehen schon an dieser Stelle, und ich werde euch gleich noch mehr zeigen, dass Jesus eine sehr hohe Meinung von diesen Taten hatte, die er tat. Er hat eine ganz spezifische Bedeutung ihnen beigemessen. Er hat gesagt, nicht, das ist so ein Randprodukt, das könnt ihr im Wesentlichen vergessen, darum geht es nicht. Konzentriert euch auf das Wichtige, auf die Botschaft. Sondern er hat den Taten, die er getan hat, den Wundern, den Machttaten, wie die Bibel sagt, er hat ihnen eine ganz, ganz hohe Bedeutung beigemessen. Johannes 5. Und dort lesen wir Johannes 5, Vers 36. Johannes 5, 36. Ich habe ein größeres Zeugnis als das Johanneszeugnis, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Mit anderen Worten, die Werke, was die Werke sind, haben wir vorhin schon gehört, nämlich das Heilen und das Befreien, sie bezeugen, oder sagen wir es etwas mit unseren Worten, sie beweisen, sie belegen, sie demonstrieren, dass der Vater ihn gesandt hat. Mit anderen Worten, die öffentlichen Wunder sind ein Beweis, dass Jesus vom Himmel kommt. Jedenfalls so sah es Jesus. Und Petrus, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, sah es genauso. Er sagt dort, Apostelgeschichte 2, 22, vielleicht merkt es euch einfach so, braucht ihr nicht aufzuschlagen, dass Jesus unter euch von Gott, als von Gott erwiesen wurde, durch Zeichen und Wunder und mächtige Taten. Also durch Zeichen und Wunder und mächtige Taten wurde Jesus bewiesen, als von Gott kommend. So, wir können sehen an solchen markanten Aussagen, dass den Wundern, die Jesus tat, eine sehr, sehr wichtige Bedeutung zukam. Das war kein unwichtiges Randprodukt seines Dienstes, sondern das hatte zu tun mit seiner Sendung, mit dem Zentrum, warum er überhaupt gekommen war. Sie beweisen, dass er von Gott ist. Und dann sagt Jesus noch etwas in Kapitel 10 vom Johannesbrief über die Funktion oder über den Wert, über die Bedeutung von Wundern. Welche Wichtigkeit die Wunder haben für die Menschen draußen, für die Menschen, zu denen er gesandt war. Und er sagt dort etwas sehr, sehr Erstaunliches. Vers 37. Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaube doch, wollt ihr mir nicht glauben, den Werken, damit ihr zur Erkenntnis kommt und in ihr bleibt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Was Jesus hier sagt zu den Menschen, wenn ich keine Wunder tun würde, dann hättet ihr keine Verpflichtung zu glauben. Ihr könntet so weiterleben wie bisher. Ihr wärt nicht in Verpflichtung, euer Leben zu ändern, weil eigentlich nichts Neues und nichts Bahnbrechendes passiert ist. Ihr seid in keinerlei Verpflichtung. Weil aber Wunder da sind, sprich weil der Beweis da ist, dass Jesus von Gott ist, darum haben sie die Verpflichtung, ihr Leben zu ändern. Mit anderen Worten, Jesus erwartete nicht von den Menschen dass sie glaubten, dass sie ihr Leben änderten, ohne Wunder. Und das sollte uns zu denken geben. Und das wirft ein großes Licht auf den Irrtum der Christenheit, zumindest in Mitteleuropa, seit Jahrhunderten. Wir haben das Evangelium verkündigt, so gut wir es wussten und konnten. Und wir haben erwartet, die Massen würden hören, wenigstens zuhören. Natürlich, sie kommen nicht alle zu uns, das sagt schon das Wort. Aber wir haben die Aufgabe, allen das Evangelium zu verkündigen. Aber nicht mehr hören wollten sie, nicht mehr interessiert zu hören waren sie, geschweige denn zu kommen und das Heil anzunehmen. Aber wir haben erwartet, sie würden sich dem Evangelium zuwenden, nur aufgrund einer Botschaft. Damit haben wir von den ungläubigen Menschen etwas erwartet, was nicht einmal Jesus von ihnen erwartet hatte. Kannst du das sehen? Wir haben mit anderen Worten die Welt überfordert. Und dann ziehen wir zurück in unseren frommen Zirkel und sagen, oh, wie sind sie alle weltlich geworden. Interessieren sich nur noch für Disco und Fußball und dies und jenes. Aber keiner mag mehr hören. Wie schön waren doch die Tage der Apostelgeschichte oder der Evangelien, wo die Menschen wenigstens noch die Botschaft hörten und wo sie zusammenkamen. Aber wir sehen gar nicht, dass wir etwas tun, was nicht einmal Jesus erwartet hatte. Wir überfordern die Menschen, wenn wir sie zum Glauben bringen wollen oder wenigstens sie konfrontieren wollen, zum Zuhören bringen wollen, ohne dass Wunder da sind. Und das ist fürwahr eine andere Perspektive, wie wir der Welt gegenübertreten zu haben, als wie sie so landläufig üblich ist. Wenn ihr mir nicht glaubt, so glaubt doch um der Werke willen. Gehen wir ein bisschen weiter, wo wir die Wirkung von Wundern studieren. Lukas Evangelium, Kapitel 4. Und dort sehen wir eine Aussage, die auch vielfach wiederkommt in den Evangelien, was den Dienst Jesu angeht. Wir sehen dort, Jesus tritt seinen Dienst an und zum ersten Mal, seitdem er erfüllt ist vom Heiligen Geist, aus der Wüste herausgekommen ist, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den wir später noch zu sprechen kommen müssen, zum ersten Mal sehen wir eine Bemerkung wie diese hier. Vers 14, Lukas 4, 14. Jesus kam in des Geistes Kraft wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und ward von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth. Zum ersten Mal sehen wir hier etwas Neues, das von Jesus geredet wird. Es wird hier nicht geschrieben, warum von Jesus geredet wird, aber wenn wir das mit anderen Passagen zusammen sehen, dann ist es völlig klar, was der Grund ist, warum die Kunde von ihm durch alle Orte schallt. Nämlich, weil er in der Kraft des Heiligen Geistes anfing, öffentlich nicht nur zu verkündigen, sondern öffentlich anfing, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Er tat das öffentlich und das war so ein Schock für die Leute. Das war so etwas Neues, eine Freude für die, die gebunden waren, und ein Schock für die, die in ihrer religiösen Ruhe nicht gestört werden wollten. So, es gab allerhand Gesprächsstoff. Und die Kunde verbreitete sich in alle Richtungen, weil Jesus angefangen hatte, etwas Aufsehenerregendes zu tun. Und du kannst sehr sorgfältig die Evangelien studieren, du wirst nirgendwann feststellen, dass bevor er erfüllt war vom Heiligen Geist, bevor er Wunder tat, dass es heißt von ihm, die Massen strömten zusammen zu seiner Zimmermannswerkstatt und dass sie sagten, wir haben gehört von deinem heiligen Wandel in Gott und jetzt möchten wir hören von dir über das ewige Leben. Nirgendwann siehst du das. So, das heißt da für mich, die alte Devise, die ich da gelernt habe, als ich mich entschieden habe und hineinkam in das neue Leben, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst, ist etwas gewesen, was nicht der Bibel entsprach, was nicht Jesus getan hat, was bei Jesus nicht funktioniert hat, warum soll es bei mir funktionieren? Jesus lebte ein reines, heiliges Leben und trotzdem hat das niemals Massen mobilisiert. So, da wird es auch nicht in deinem Leben der Fall sein. Damit sage ich nicht, okay, gib dir keine Mühe, ein heiliges Leben zu führen. Nur, wir müssen unterscheiden, ein heiliges Leben führen wir sowieso, weil wir zur Vernunft gekommen sind, weil wir Gott gefallen wollen, weil wir Frieden haben wollen in unserem Leben, in unseren Beziehungen mit Menschen und so weiter. Und weil wir das hier schon einüben, weil das sowieso in aller Ewigkeit unser Leben sein wird. Aber ein heiliges Leben ist kein Mittel zur Weltevangelisation. Um deine Umgebung aufmerksam zu machen für Jesus, braucht es etwas anderes, und zwar die Kraft von Wundern. Das ist das Einzige, was eine Kunde loslässt und wie sich eine Botschaft verbreitet und wie Menschen mobilisiert werden. So war es bei Jesus. Warum sollte es im Leben von uns anders sein? Und du kannst sehen, und ich habe da viel, viel gelesen, und eigentlich, ich versuche alles zu lesen, egal aus welchem Erbteil, aus welcher Konfession, aus welcher Richtung der Christenheit und so weiter. Ich habe versucht herauszufinden, was ist das Merkmal von lebendigen Gemeinden? Wie sehen Gemeinden aus, die wachsen? Wie sehen Gemeinden aus, die eine Stimme haben für ihr Land, die gehört werden, die eine Auswirkung haben? Wie sehen solche Gemeinden aus? Und immer wieder, wenn ich solche Gemeinden angeschaut habe, entweder weil ich da war oder weil ich darüber gehört habe, andere gefragt habe, wie auch immer, dann sehe ich eins der Merkmale, diese Gemeinde hat Zeichen und Wunder. Und zwar nicht einmal im Jahr, sondern regelmäßig. Wenn immer das da ist, gibt es eine Wirkung in die Breite. Und Menschen werden wach und werden aufmerksam und kommen. Und sie werden interessiert. Manche Menschen sind zu uns gekommen, nur weil andere sie gewarnt haben vor uns. Ja, sie sind deswegen gekommen, um zu gucken, ob wir wirklich so schlimm sind und so gefährlich und so extrem, wie ihnen gesagt wurde. Und sie kommen her und sagen, hey, ihr seid ja normal. Ihr habt ja, ich meine, abgesehen von einigen Extras, habt ihr alle Beine auf dem Boden. Und was ist eigentlich so schrecklich an euch? So, wenn etwas anfängt zu geschehen, wenn die Kraft des Geistes sich in Bewegung setzt, Menschen berührt werden, Menschen geheilt werden, freigesetzt werden, dann verbreitet das eine Bewegung, eine Botschaft geht einfach ins Land. Und so sehen wir es hier bei Jesus. Die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und Ähnliches finden wir an anderer Stelle. Nehmen wir eine weitere Passage, Matthäus 11, ich suche es gerade, ich glaube, es ist nur eine kleine Passage, wir bräuchten sie nicht. Aber doch, die müssten wir gleich. Macht einmal Matthäus 11 ein Lesezeichen oder so etwas, wenn ihr habt, rein. Wir gehen erstmal woanders hin. Johannes 6. Johannes 6, Vers 2. Und es zog ihm viel Volks nach. Warum? Ja, das steht da. Hier steht, darum. Darum, dass sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Der Grund, warum ihm viele Menschen nachfolgten, ist, weil er Zeichen an Menschen tat. Er heilte nämlich die Kranken. Und das hat die anderen, die nicht selbst krank waren, aber die einfach davon gehört hatten und die das gesehen hatten. Es hat sie mobilisiert. Und wir können durch die Bibel gehen und wir können sehen, dass eine Kraft da ist, anzusprechen, zu mobilisieren und anzuziehen, in Wundern liegt. Jetzt Matthäus 11 und dort sehen wir, in Vers 20, der fing er an, Städte zu schelten, in welchen die meisten seiner Taten geschehen waren und hatten doch nicht Buße getan. Er sagte, wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, wären solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. So, Jesus geht davon aus, dass im Allgemeinen, hier in diesen beiden Städten im Besonderen halt nicht, aber im Allgemeinen schon, er geht davon aus, dass in Wundern, die öffentlich geschehen, eine Kraft ist, Menschen zur Umkehr zu bringen. Er sagt, während diese Taten in diesen und jenen Städten geschehen, sie hätten längst einfach Buße getan, sie wären längst umgekehrt. So, er geht davon aus, es ist eine Kraft da, nicht dass Taten und Zeichen direkt Menschen bewegen könnten, aber was passieren kann und was viele, viele Male die Bibel uns beschreibt und was wir auch schon mit eigenen Augen gesehen haben, dass Zeichen und Wunder die Kraft da, Menschen so zu erschüttern, dass sie in einem Augenblick ihre ganze Vorstellung, ihre ganze Ideologie und Lebensanschauung fallen lassen, ideologisch im Hemd stehen sozusagen, und offen sind, das Wort zu hören. Weil so eine Kraft in dem Wunder ist, dass dieser ganze ideologische Überbau, der ja nur irgendwie so heimwerkermäßig zusammengezimmert ist, hier eine Latte und da ein Hölzchen und so irgendwie so ein Gebäude so zusammengezimmert ist, was aber nur eine Scheinwelt ist. Wenn ein Wunder kommt, wenn der übernatürliche Gott der Bibel eingreift, fällt das mit einem Mal auseinander, als wenn der Blitz reingeschlagen hätte in diese kleine Hütte. Das fällt alles auseinander und die Menschen sind schlagartig einfach offen, das Wort zu hören. Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Aber Wunder hat die Kraft, die Menschen einfach offen zu machen. Sie bereit zu machen, zu hören. Und das haben wir in vielen, vielen, vielen Fällen gesehen. Dass ein einziges Wunder mehr bewirkt an Menschen, als Stunden und Stunden Diskussion und Reden und ein Austauschen von Argumenten. So, Wunder haben eine ungeheure Kraft auf Menschen. Wir können das auch noch, wenn wir schon bei diesem Punkt sind, an anderen Begebenheiten uns anschauen. Ich habe hier ein, zwei Stellen, die die Apostelgeschichte uns liefert. Wir greifen zwar etwas vor, aber das macht nichts, um diesen Punkt zu illustrieren. Wunder haben eine Kraft. Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, Vers 4. Und da heißt es, und das ist die Predigt, die hier geschehen ist, oder die relativ kurze Verkündigung hier durch Petrus, nachdem der Lahme am Tempel auferweckt wurde. Und dort heißt es in Vers 4, Kapitel 4, aber viele unter denen, die dem Wort zuhörten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer ward bei 5000. 5000 Männer wurden gläubig, sagt die Bibel hier, aufgrund eines einzigen Wunders. Wenn wir jetzt die Frauen dazu zählen und hier sagt die Bibel, dass nur ein Teil derer, die zuhörten, gläubig wurden, dann sagt mir das, dass hier vielleicht, weiß ich nicht, 15, 20 oder mehr tausend Menschen das Wort hörten und davon 5000 Männer plus Frauen und Kinder gläubig wurden durch ein einziges Wunder. Ein einziges Wunder erschütterte an diesem Tag die ganze Stadt. Und das ist kein Einzelfall gewesen, sondern wir sehen dahinter, wenn wir durch die Bibel gehen, wir sehen System. Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9, 32. Folgende. Es geschah aber, als Petrus umherzog, allenthalben, dass er auch zu den Heiligen kam, die zu Lydda wohnten. Daselbst fand er einen Mann mit Namen Aeneas, 8 Jahre lang auf dem Bette gelegen. Der war gichtbrüchig. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus, mach dich gesund. Steh auf, mach dir selber das Bett. Und alsbald stand er auf. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und in Saron wohnten. Und dann heißt es so ganz lapidar, die bekehrten sich zu dem Herrn. 2 gesamte Ortschaften, Nun gut, sicherlich keine Großstädte, aber immerhin. Zwei komplette Ortschaften bekehrten sich aufgrund eines einzigen Wunders, das sie gesehen hatten. Ein Mann war 8 Jahre krank, wird durch die Kraft Gottes aufgerichtet. Und dann heißt es, dass diese beiden Ortschaften komplett, denn alle haben das Wunder gesehen und alle, die es gesehen haben, haben sich zum Herrn bekehrt. Und wenn wir denken, das ist Zufall, dann sind wir noch nicht gestolpert über dieses eine verräterische Wort, was hier von Petrus genannt wird. Ich lese es noch einmal. Da selbst fand er einen Mann. Er fand einen Mann. Warum steht da nicht, er stolperte über ihn? Oder traf ihn zufällig? Oder hörte so ganz nebenbei von ihm? Warum steht da das Wort, er fand diesen Mann? Nun ganz einfach, die Bibel sagt, wer sucht, der findet. So, wenn dieser hier gefunden wurde, dann weiß ich eins, Petrus hat nach ihm gesucht. Ich bin davon überzeugt, ich kannte das nicht beweisen vom Wort, aber ich bin total davon überzeugt. Petrus kam in diesen Ort und er sagte, Herr, wo ist das Schlüsselwunder für diesen Ort? Wo ist das Wunder, das diesen Ort wieder zur Besinnung bringt und das uns Offenheit schafft für die Verkündigung des Evangeliums? Wo ist es? Wo ist es? Tag für Tag, wo ist es? Wo ist es? Und dann traf er diesen Mann und der Heilige Geist sagt, da ist es. Und dieses eine Wunder drehte die Verhältnisse total um. 36. Zu Joppe war eine Jüngere mit Namen Tabea, welche verdolmetscht heißt Reh. Die war voll guter Werk und Almosen, die sie gab. Es begab sich zu der Zeit, dass sie krank ward und starb. Da wuschen sie dieselben und legten sie in das Obergemach. Da aber Lydda nah bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus da selbst war, 2 Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht zu uns zu kommen. Petrus stand auf, kam mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach. Es traten zu ihm alle Witwen, weinten, zeigten die Röcke und Kleider, welche die Tabea gemacht hatte, als sie noch bei ihm war. Und da Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, guck mal, hier steht nicht, Petrus weinte mit ihnen und sagte, es ist ja schrecklich, dass wir jetzt die kostbare Schwester verloren haben. Aber Freunde, ein kleiner Trost sei euch gewährt, ich bleibe bei der Beerdigung und werde die Ansprache halten. Nein. Was macht er? Er stoppt das alles, sagt, Schluss jetzt mit dem Heulen, kommt wenigstens, wenn ihr nicht aufhören wollt, dann raus. Ich will nichts mehr davon hören, heult draußen weiter. Weil das Heulen ein Akzeptieren, das Weinen, ein Akzeptieren des Status quo war in diesem Fall. Ich sage nicht, dass Weinen verkehrt ist. Aber wenn Gott ein Wunder tun will, und wir sind von dem Sichtbaren so erfüllt, dass es uns völlig beschäftigt und unsere Gefühle in Beschlag nimmt, ist es unmöglich, zur selben Zeit zum Herrn zu gehen, im Vertrauen, dass er etwas tut. So, indem er die hinaustreibt, die weinen, treibt er die Atmosphäre des Unglaubens von sich. Weil er weiß genau, solange die da sind und solange die weinen, er kommt durch diesen Nebel von Unglauben gar nicht durch, er kann gar nicht beten, er kann gar nicht den Herrn wirklich erreichen. Und er treibt sie raus. Sagt, mach draußen weiter, wenn ihr schon nicht aufhören könnt. Er wandte sich zu dem Leichnam und sprach. Er spricht zu einer Leiche. Das waren wirklich seltsame Menschen damals in der Apostelgeschichte, voll des Heiligen Geistes. Sie haben sie nicht damit zufrieden gegeben. Ich meine, Petrus, nun sieh doch mal, die Frau ist gestorben, du solltest Vernunft annehmen. Er spricht zu der Leiche. Der weiß er nicht, dass sie nicht mehr reagieren kann. Warum vertut er seine Zeit mit einer Leiche? Petrus sprach zu dem Leichnam. Das waren wirklich seltsame Leute. Sie passten nicht in das Konzept. Aber er weiß, was er tut. Er sprach Tabea. Petrus, ist doch Unsinn, ist doch Wahnsinn, die ist tot, die kann ich doch nicht hören, Junge. Du musst doch mal wirklich die Fakten endlich mal zur Kenntnis nehmen. Tabea, stehe auf, sagt er. Er sagt zu der Leiche, stehe auf, mir ist egal, ob du tot bist, stehe auf. Das ist, was er sagt. Wirklich extrem, nicht wahr? Ihr könnt ruhig mal ja sagen, ich finde das extrem. Amen, gut, dass ihr noch da seid. Ich dachte schon, ich bin hier alleine. Tabea, steh auf. Und sie sagt nicht, Junge, ich bin eine Leiche. Von mir kommt keine Reaktion. Und wenn du noch so laut schreist, sie tat, was er gesagt hatte. Er befahl der Leiche und die Leiche sagt, ei, ei, Sir, hier bin ich. Sie tat, was er befohlen hatte. Sie tat ihre Augen auf und da sie Petrus sah, setzte sich aufrecht und sagt, Petrus, preist du mir an, ich wollte dich nimmer mal treffen. Er gab ihr, ist das nicht eine schöne Passage, da habe ich mal früher in der Jugend benutzt, als ich den jungen Männern mehr benimmt, den Frauen gegenüber, den Schwestern beibringen wollte. Sag mal, schau mal hier, er kommt zu einer Leiche. Vielleicht nicht jede Frau ist so herzergreifend und hübsch, dass du also auf die Knie gehst innerlich und vor Bewunderung erstarrst. Er gibt ihr die Hand und hilft ihr aufzustehen. Ist das nicht reizend? Ist das nicht wunderbar? Sogar mitten in diesem gewaltigen Wunder hat er sein Benehmen nicht vergessen. Er reicht ihr die Hand. Ist das nicht wunderbar? Ihr Schwestern, das ist doch was. Setzte sich auf, er gab ihr die Hand, ließ sie aufstehen, rief die Heiligen und Witwen. Jetzt können sie wieder reinkommen. Die geweint haben. Die weinen immer noch draußen. Er sagt, Jungs, könnt ihr aufhören, kommt rein. Alles in Ordnung. Stellte sie lebendig vor ihre Augen. Und es ward kund in ganz Joppe. Der ganze Ort hörte davon, was Petrus hier getan hatte. Denn der Doktor hatte schon den Totenschein ausgestellt. Die haben schon das Grab ausgehauen. Ausgefegt und fertig gemacht wie die Beerdigung. Und kam schon den Krämer angerufen, dass er ein Fass voll Salbe anrühren soll für die Einbalsamierung. War alles schon bestellt. Der Beerdigungskuchen war schon gebacken. Und deswegen kriegten das alle sofort mit. Das hatte seine Folgen, das verbreitete sich. Es ward kund in ganz Joppe. Und viele wurden gläubig an den Herrn. Das sind Beispiele, die wir hier sehen im Worte Gottes, dass Wunder eine Kraft haben, dass Wunder eine Ausstrahlung haben, dass Wunder Menschen in Bewegung bringen. Das erinnert mich an das Gewand, das im Alten Testament die Priester hatten. Weißt du, was unten am Gewand dran war? Eine Frucht und eine Glocke. Und eine Frucht und eine Glocke. Und eine Frucht und eine Glocke. Und das ringsrum. Und das ist die Kraft des Geistes, die Gaben des Geistes, Zeichen und Wunder. Und das neue Leben aus Gott, das lebendige Wort. Erst bimmelt die Glocke, zum Essen kommen. Das ist das Wunder. Das Wunder ruft die Menschen zusammen. Und dann wird das Brot des Lebens ausgeteilt. Das ist, was der Priester symbolisierte. Und wo wir schon in der Apostelgeschichte sind, ich bin ein bisschen gesprungen, aber wir kommen schon wieder zurecht. Geht einmal zu Kapitel 8 und dort sehen wir Philippus. Den liebe ich besonders. Der gefällt mir außerordentlich. Und was ich so gut finde an ihm, Philippus war kein Apostel. Das ist ganz wichtig. Er war kein Apostel. Aber er benahm sich wie einer. Philippus, Vers 5, kam hinab in die Hauptstadt Samariens, predigte ihnen von Christus. Und jetzt hören wir mal ganz genau zu, was hier steht. Das Volk aber neigte sich dem, was Philippus sagte, einmütig zu. Oh, wie schön, ich wünschte, das würden sie auch mal wieder tun bei uns. Ja, lass uns die Methode erwählen und suchen und herausfinden, die Philippus angewandt hat, dass die Menschen aufmerksam zugehört hat. Sie neigten sich zu dem, was er sagte, wann? Wie sie hörten und sahen. Nee, das hatten wir schon zweimal heute. Kannst du dich erinnern? Hörten und sahen. Sie hörten und sahen. Ja, was sahen sie? Einen netten Mann, der Traktate aushändigte? Nichts gegen Traktate aushändigen, aber Philippus hatte was Besseres, etwas Kräftigeres, nämlich wie er, was er für Zeichen tat. Denn die unsaubern Geister fuhren aus vielen Besessenen aus mit großem Geschrei. Das mag ich aber nicht. Das finde ich nicht richtig. Daran muss ich ehrlich sagen, nehme ich einigen Anstoß. aber die Gebundenen jubeln und jauchzen. Und sie werden dir dankbar dafür sein, dass du dich lieber für Barmherzigkeit entschieden hast, als für deine Wohlanständigkeit. Also mit Dämonen und mit dieser Schreierei, mit diesem Ekelkrams, damit habe ich nun gar nichts zu tun. Ich habe eine ganz reine, ordentliche Weste. Ja, aber niemand wird geholfen mit dieser Einstellung. Das heißt, die anderen durften hören, wie die Dämonen schrien. Und Philippus hat nicht in die Zeitung gesetzt, ich bitte den Lärm in dieser Stadt zu entschuldigen, der zurzeit auf dem Marktplatz stattfindet. Und ich hoffe, dass ich niemanden zu sehr damit irgendwie religiös irritiere. Er hat das alles gelassen. Er hatte auch keine Angst davor, dass irgendwelche komischen Sachen über ihn geschrieben wurden. Er hatte keine Angst, sage ich immer, vor der ersten Seite der Bild-Zeitung. Philippus, ein Verrückter ist in der Stadt, der glaubt noch an Dämonen. Wir sind doch aufgeklärt, wir leben doch im ersten Jahrhundert nach Christi. Wer glaubt denn da noch an Dämonen? Aber Philippus hat das noch nicht mitgekriegt. Der ist theologisch unterentwickelt, der glaubt an Dämonen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme aus der Finsternis. Ich habe das alles mitgemacht, diesen ganzen okkulten Kram, und ich habe das gesehen, was da abläuft und wie Menschen unter einen Fluch kommen und wie ihr Leben kaputt gehen kann. Und wirklich im letzten Moment durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes bin ich da rausgekommen. Aber dann war ich Christ und kam in religiöse Lehre und ich habe wirklich gedacht, Dämonen gibt es nur noch im Kongo. Das ist, was ich gedacht habe. Und ich dachte, sie haben die Pfingstler verführt. Da sind sie alle beschäftigt, die Dämonen. Weil ich war ja in einer anderen Gruppierung. Und die war natürlich rein und clean und ordentlich und richtig. Nur die anderen waren verführt. Und hier sehen wir, Philippus hat öffentlich sich nicht gescheut, Dämonen auszutreiben und damit zu bekennen, wo er eigentlich steht. Und viele Gichtbrüchige und Lahme wurden gesund gemacht. Übrigens ist interessant, dass hier nur zwei Arten von Krankheiten genannt werden, die aber dann in großer Breite und großer Zahl durch ihn geheilt wurden. Ich erkläre das so, er hatte eine Ausrüstung durch den Heiligen Geist, weil er Evangelist war, gerade in diesem Bereich von Krankheiten und hat dort sehr, sehr erfolgreich gedient. Und das Schöne ist, das sind Krankheiten gewesen, die äußerlich sichtbar waren. Lahme und Gichtbrüchige, die hat man gesehen, denn die entweder liefen sie ganz schlecht oder gar nicht mehr und wurden getragen. Und wenn die geheilt wurden, war das öffentlich sichtbar. Wenn welche mit Herzinfarkt geheilt werden, dann sei es 1000. Das wird diese Stadt nicht erschüttern. Es ist wichtig und schön für die, die den Herzinfarkt hatten. Aber es wird keine Furore machen. Aber er hatte eine Begabung im Heiligen Geist, solche Krankheiten durch die Kraft Gottes zu heilen. Und das hat Publicity gemacht. Und er hat sie nicht genutzt für sich selbst, sondern für Jesus, für das Reich Gottes. Und das heißt dort, da sie glaubten, Vers 12, in Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi ließen sich taufen Männer und Frauen. Er predigte das Reich Gottes, er predigte dasselbe, was auch Jesus gepredigt hat, und er predigte dazu von dem Namen Jesu Christi. Was bedeutet das? Er hat Dämonen ausgetrieben in dem Namen Jesu. Du finsterer Geist der Krankheit oder des Wahnsinns oder was weiß ich, weiche. Und der Geist schrie sein letztes Mal und verschwand. Und dann sagte er, Leute, das ist die Kraft, die in dem Namen Jesu ist. Dieser Name ist stärker als jede dämonische Gebundenheit. Dieser Name ist stärker als jeder Name der Krankheit. Nenne irgendeinen Namen, schauriger, umso besser. Nenne es. Und ich nenne dir einen Namen, der immer da drüber ist. Den Namen Jesu. Das war seine Verkündigung und die Leute haben das ihm abgenommen, weil sie gesehen haben, was für eine Kraft in dem Namen Jesu war. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.